Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Suche nach der Quelle der EHEC-Darminfektionen gibt es weiter keine sicheren Erkenntnisse. Der Verdacht gegen Sprossen aus einer niedersächsischen Gärtnerei hat sich im Labor zunächst nicht erhärten lassen. Gut die Hälfte der Proben aus dem Betrieb wurden ohne Befund getestet. Die niedersächsischen Behörden hatten von eindeutigen Indizien gesprochen, denn die Sprossen waren überall dorthin geliefert worden, wo die Erkrankungen ausbrachen.
Bienenbüttel, ein kleiner Ort in der Lüneburger Heide. Heute war er Schauplatz internationaler Medien. Denn dieser Betrieb steht seit gestern unter dem Verdacht, mit EHEC belastete Sprossen in den Vertrieb gebracht zu haben. Die Spur führte hierher, weil Lieferketten über erkrankte Restaurants und Händler bis zu diesem Produzenten rückverfolgt werden konnten. Es sind also Indizien, die hierher führten. Beweise für EHEC-Keime wurden bislang nicht gefunden. Mehr als die Hälfte aller Proben waren negativ. Dennoch.
Wenn Sie sich die Skizze angucken, dann ist die Epidemiologie so eindeutig, dass wir eigentlich nur den Schluss ziehen können, da muss es einen Zusammenhang geben. Und das ist konkreter als jeder andere Zusammenhang.
Zumal ein Erkrankter nachweislich Sprossen aus Bienenbüttel in seinem Kühlschrank hatte. Diese Probe und weitere werden in den Laboren analysiert. Ein Ergebnis kann schon morgen, vielleicht aber auch erst in einigen Wochen vorliegen. Deshalb heute der erneute Hinweis. Neben Sprossen sollten auch weiterhin keine Gurken, Tomaten oder Salate roh verzehrt werden. Und es sieht so aus, als werde diese Warnung so schnell wohl nicht aufgehoben.
Es kann gut sein, dass man das nie herausfindet. Also es kommt häufig vor bei solchen lebensmittelbedingten Ausbrüchen, dass man die Quelle nicht identifizieren kann.
In Bienenbüttel sind am frühen Abend weitere Experten eingetroffen. Das Unternehmen selbst zeigte sich erschüttert, betonte, eigene Proben seien immer negativ gewesen und es habe gleich nach dem ersten Verdacht ausgelieferte Ware sofort zurückgerufen.
Dass sich die Suche nach der Quelle der EHEC-Infektionen so hinzieht, ruft immer mehr Kritiker auf den Plan. Verbraucherschützer und Opposition sehen erhebliche Mängel im Krisenmanagement. Dabei geht es sowohl um die Informationspolitik als auch um die Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden von Bund und Ländern.
Die Suche nach dem Erreger geht weiter. In diversen Laboren wird geforscht, Patienten werden befragt, unzählige Spuren verfolgt. Doch erreichen Untersuchungsergebnisse auch die richtigen Stellen? Wer weiß was und sagt es wem und wann? Die Kritik am Krisenmanagement wird lauter.
In so einer Unsicherheitssituation ist das Allerschlimmste, dass wir widersprüchliche Botschaften aussenden. Deswegen wäre es wichtig, dass diese Kommunikation auf Landesebene immer in enger Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut passiert.
Es gibt keinen nationalen Aktionsplan, weder im Gesundheitsbereich noch im Agrarbereich. Und das halte ich für einen Mangel.
Erst die Gurken, dann die Sprossen. Mal die eine Behörde, die informiert, dann eine andere. Von Kommunikationssalat und Zuständigkeitswirrwarr sprechen die Kritiker. Die Bundesregierung weist die Vorwürfe zurück.
Also es gibt keine Kompetenzstreitigkeiten. Ich halte das für ein relativ billiges Oppositionsgeplänkel. Die Struktur dieses Hauses ist übrigens unter Rot-Grün so geschnitten worden. Also insofern verstehe ich das schon gleich überhaupt nicht. Und ich kann nur sagen, weder zwischen Bundesminister Bahr als auch mir, als auch zwischen den hier Anwesenden, als auch dem Robert-Koch-Institut, auch mit den Ländern wurde abgestimmt, gibt es eigentlich keine fachlichen Unstimmigkeiten.
Die diversen Behörden seien Tag und Nacht in Kontakt. Am kommenden Mittwoch soll es ein Spitzentreffen von Bund und Ländern geben.
Zu den EHEC-Infektionen bringt das erste eine Sondersendung EHEC, wenn Essen krank macht, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Bundesregierung hat ihre Wende in der Energiepolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss die Gesetzentwürfe für einen stufenweisen Ausstieg aus der Atomkraft. Bis zum Jahr 2022 sollen alle Meiler vom Netz sein. Gleichzeitig soll der Ökostromanteil massiv ausgebaut werden. Die Koalition will das umstrittene Gesetzespaket bis Anfang Juli durch Bundestag und Bundesrat bringen.
Norbert Röttgen freut sich, Klaus Töpfer freut sich. Jürgen Trittin freut sich ein bisschen. Das Bundesumweltministerium feiert 25. Geburtstag an einem Tag, den der aktuelle Amtsinhaber als Meilenstein bezeichnet. Morgens hatte das Kabinett ein ganzes Gesetzespaket zur Energiewende beschlossen.
Wir überführen ein jahrzehntelanges Kampfthema um die Kernenergie zu einem gesellschaftlichen Konsens. Es ist erstmalig ein umfassendes Energiekonzept von einer Bundesregierung erarbeitet worden.
Stufenweise sollen die deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, die letzten drei im Jahr 2022. Gleichzeitig wird der Ausbau neuer Stromnetze beschleunigt.
Bisher ist die Planungs- und Bauzeit im Bereich der Netze ungefähr bei 10 Jahren anzusetzen. Ziel ist es, mit unseren Gesetzgebungsmaßnahmen diesen Zeitraum auf 4 Jahre zu senken.
Neue Stromtrassen, neue Anlagen für Sonnen- und Windstrom, Gebäudesanierung, 180 Milliarden Euro Investitionskosten schätzen Wirtschaftsforscher. Dennoch würden die Strompreise nur mäßig steigen.
Natürlich wird das auch zu einer Erhöhung des Börsenstrompreises führen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch senkende Faktoren, sodass der Strompreis in der Summe nicht allzu stark ansteigen wird.
Die SPD signalisiert Zustimmung zum Gesetzpaket der Regierung. Bei den Grünen soll die Basis entscheiden.
Welchen Gesetzen wir am Ende zustimmen werden, das wird gründlicher Prüfung bedürfen und dann durch einen Parteitag der Grünen entschieden werden.
Halbherzig sei der Regierungsplan zur Energiewende, sagen Atomkraftgegner. Per Unterschriftensammlung verlangen sie grüne Ablehnung der Gesetze.
Die Entscheidung über eine Fortsetzung der Bauarbeiten am umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 ist vertagt. Bis zu einem weiteren Spitzengespräch am Freitag prüft die Landesregierung in Baden-Württemberg ein Angebot von Bahnchef Grube. Er ist bereit, den Baustopp bis Mitte Juli zu verlängern. Dafür soll sich das Land an den Kosten für die Verzögerung beteiligen. Stuttgart 21-Gegner blockierten heute früh eine Baustellenzufahrt. Sie werfen der Bahn vor, den Baustopp ohnehin zu unterlaufen. Das hochverschuldete Portugal hat seine bisherige Regierung abgewählt. Die Sozialisten kassierten bei der vorgezogenen Parlamentswahl gestern eine herbe Niederlage. Wahlsieger sind die konservativen Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Passos Coelho. Gemeinsam mit den Rechtskonservativen, dem favorisierten Koalitionspartner, haben die Sozialdemokraten eine solide Mehrheit. Passos Coelho sicherte den internationalen Kreditgebern zu, er werde einen harten Sparkurs einschlagen.
Ein Wahlsieger, der selbst keine Wahl hat. Pedro Passos Coelho auf dem Weg zum Staatspräsidenten. Der künftige Regierungschef stellt seine Pläne vor. Sparen wird das überragende Thema seiner Amtszeit sein. Nur wenn die Staatsschulden sinken, erhält Portugal die benötigte Milliardenhilfe aus Brüssel. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um die großen Schwierigkeiten zu überwinden, in denen Portugal ist. Und wir wollen denen, die uns vom Ausland her beobachten, garantieren, dass Portugal ihnen nicht zur Last fallen wird. Eine Botschaft an die Partner in der EU, mit der Passos Coelho um Vertrauen wirbt. Noch im März hatten er und seine konservative PSD im Parlament gegen die Sparpolitik gestimmt. Bei allem Jubel dürfte auch seinen Anhängern klar sein, Politik für Portugal wird nicht unbedingt in Portugal gemacht. Diese Regierung wird nach einem Programm regieren, das sie nicht selbst beschlossen hat, eben nach dem Ergebnis der Verhandlungen mit der EU. Neue finanzielle Einschnitte dürften die Schlagzeilen der nächsten Wochen in Portugal bestimmen. Aber Sparen allein wird den Weg aus der Krise nicht öffnen. Die künftige Regierung muss nachholen, was jahrelang versäumt wurde. Sie muss Bildung und Forschung fördern. Noch immer gibt es in Portugal viel zu wenig moderne Unternehmen mit Perspektive. Und das bisherige portugiesische Modell, veraltete Industrie plus Niedriglöhne, hat keine Zukunft mehr.
Im Jemen ist die Lage weiter kritisch. Trotz einer von Saudi-Arabien vermittelten Feuerpause soll es wieder Tote gegeben haben. Deutschland und andere EU-Staaten riefen die Verantwortlichen dazu auf, die Waffenruhe einzuhalten und einen Weg zur Versöhnung zu finden. Der umstrittene Präsident Saleh war Freitag bei einem Anschlag verletzt worden. Er wird in Saudi-Arabien behandelt. Nach Angaben der jemenitischen Regierung soll Saleh in wenigen Tagen zurückkehren.
Die Protestbewegung in Sanaa ist ratlos, trotz solcher Zeichen. Gestern noch überschäumende Freude, heute eher Unsicherheit. Was ist, wenn er tatsächlich zurückkommt aus Saudi-Arabien? Im Krieg der Stämme mitten in Sanaa starben heute wieder 3 Kämpfer, alle Unterstützer der Opposition, die Stimmung eher trotzig. Selbst wenn er zurückkäme, er wird nie wieder unser Staatschef sein. Eher kommt er vor Gericht. Wunschträume einer Demokratiebewegung? Der Jemen ist im Augenblick steuerlos auf dem Weg zur Unregierbarkeit. Versuche, diese Opposition in die Zukunft des Landes einzubinden, hat es bislang noch nicht gegeben. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, eine Regierung, wer sie auch immer bildet, genau auf die Finger zu schauen, ihr zu sagen, was wir wollen und sie zu überwachen. Viele Jemeniten fürchten, es könne am Ende nur diese Alternative geben, die Rückkehr Salehs oder das Chaos, Pest oder Cholera. Die jemenitische Revolution weiß im Augenblick nicht, wie es weitergehen soll. Dass der Staatspräsident zurückkehren könnte, will sich hier niemand vorstellen. Wer in seine Stelle treten könnte, kann sich hier niemand vorstellen. Der Jemen steht am Beginn eines Machtkampfes der Stämme, bei der die Demokratiebewegung nur eine untergeordnete Rolle spielen wird.
Der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, hat vor einem Gericht in New York erneut alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er plädierte bei einer Anhörung auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft wirft Strauss-Kahn versuchte Vergewaltigung einer Hotelangestellten vor. Dem 62-jährigen Franzosen war heute offiziell die Anklage verlesen worden.
Dominique Strauss-Kahn heute Vormittag auf dem Weg ins Gericht in Manhattan, begleitet von seiner Frau. Gegen insgesamt 6 Millionen Dollar Kaution steht er bei strengsten Auflagen unter Hausarrest. Vor dem Gericht riefen empörte Hotelangestellte, schäm dich. Sie gingen davon aus, dass er schuldig ist, eine Hotelangestellte tatsächlich vergewaltigt zu haben. Im Gerichtssaal verlas der Richter nach einer festgelegten Prozedur amerikanischer Gerichtsverfahren die Anklageschrift. Danach hat der Angeklagte dann die Möglichkeit, sich für schuldig oder eben für nicht schuldig zu erklären. Wie von vielen vermutet, hat sich Strauss-Kahn für nicht schuldig erklärt. Der internationale Medienaufwand ist enorm. Der Anwalt von Strauss-Kahn nutzte dieses Forum wiederum professionell für seinen Mandanten. Nach unserem Urteil wird sich nach Sichtung des Beweismaterials herausstellen, dass es in dem Hotelzimmer keinerlei gewaltsam erzwungene Handlung gegeben hat. Alles andere ist schlicht nicht glaubwürdig.
Diese Äußerung des Anwaltes von Strauss-Kahn liefert nach meinem Eindruck schon einen ersten Hinweis auf die Strategie, die die Verteidigung einschlagen könnte. Und die ginge so. Sollte es zu einer sexuellen Handlung in diesem Hotelzimmer gekommen sein, sei sie jedenfalls nicht erzwungen gewesen. Der nächste Termin hier vor Gericht ist der 18. Juli. Nach amerikanischem Recht ist es aber möglich, dass der eigentliche Prozess erst in einigen Monaten beginnt.
Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Revision gegen den Freispruch von Wettermoderator Kachelmann eingelegt. Die Behörde will nun zunächst die schriftlichen Urteilsgründe prüfen. Die Anklage hatte in dem Prozess eine Haftstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten wegen Vergewaltigung gefordert. Kachelmann war aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden.
Vor dem Landgericht Erfurt hat heute der Prozess um Betrugsfälle beim Kinderkanal Kika begonnen. Gleich zu Beginn erklärte der Angeklagte, alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien zutreffend. Der ehemalige Herstellungsleiter beim Kika soll einer Berliner Firma fingierte Rechnungen in Millionenhöhe gestellt haben. Sein Verhalten begründete er mit seiner Spielsucht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Bestechlichkeit und Untreue in 48 besonders schweren Fällen vor. Der Kika ist ein Gemeinschaftssender von ARD und ZDF.
Fußballnationalstürmer Miroslav Klose verlässt nach 4 Jahren den FC Bayern München. Das teilte der Verein heute mit. In den Vertragsverhandlungen hätten beide Seiten nicht zusammengefunden. Für welchen Club Klose in der kommenden Saison spielen wird, steht noch nicht fest. Spekuliert wird über einen Wechsel nach Spanien zum FC Valencia.
Wolkenbruchartige Regenfälle in Hamburg. Gleich 700 Mal musste die Feuerwehr heute Nachmittag ausrücken. Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und überflutete Gebäude. Die Helfer versuchten immer wieder gegen die Wassermassen anzukommen. Für die Nacht werden weitere, allerdings weniger schwere Gewitter erwartet. Heftige Regenfälle haben in mehreren Regionen Deutschlands erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren gestern und heute unter anderem Hessen und Rheinland-Pfalz.
Morgen die Sonne am längsten, hier und da Gewitter. Im Nordwesten gibt es dagegen kaum Schauer, sonst vor allem am Nachmittag gebietsweise heftige Gewitter, örtlich wieder mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Abseits der Gewitter meist nur schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Am Alpenrand heute Nacht 9, an der Spree bis 19 Grad. Morgen an der Nordsee 19, in der Lausitz und im Breisgau bis 28 Grad. Am Mittwoch fließt kühlere Atlantikluft heran und es gibt verbreitet Regenfälle, im Osten gebietsweise heftige Gewitter. Donnerstag und Freitag deutlich kühler, aber meist nur noch einzelne Schauer und wieder mehr Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr heute mit Susanne Holst. Darin EHEC-Krise, warum die Verbraucher weiter in Unsicherheit schweben und Vergewaltigungsprozess, wie sich Strauß-Kahn aus der Affäre zu ziehen versucht.